Diese Aufzeichnung darf nicht verkauft werden. Sie wird als kostenloser Dienst zur öffentlichen Bildung von der Living Church of God bereitgestellt. Kopie und Verbreitung nur in der Gesamtheit gestattet. Die Vervielfältigung in Teilen und mit Veränderungen ist untersagt. Hören Sie nun Evangelist Douglas Winnell. Ich möchte die heutige Predigt mit einer kleinen Geschichte einleiten, die einen Bezug zur Predigt hat, wie Sie später sehen werden. Ein Atheist wanderte einmal durch die Wälder, betrachtete die schöne Landschaft und dachte bei sich selbst: Wow, was für majestätische Berge, was für herrliche große Bäume, was für hübsche Blumen. Eine unglaublich schöne Gegend. Es ist erstaunlich, wie die Evolution das alles aus dem Nichts hervorgebracht hat. Und während er noch darüber nachdachte, hörte er ein Geräusch im Gebüsch, drehte sich um und sah einen riesigen Grizzlybären. Er rannte auf ihn zu, und so begann der Atheist, so schnell wegzulaufen, wie er nur konnte. Doch dann stolperte er über eine Wurzel, und als er sich umdrehte, um aufzustehen, stand der Grizzlybär schon über ihm, legte seine Pranke auf dessen Brust und holte aus, um das Leben des Atheisten zu beenden. Da schrie der Atheist: Gott, hilf mir! Und plötzlich war alles still. Der Bär war erstarrt mitten in der Bewegung. Alles war ruhig und ein Licht erschien. Der Atheist hörte eine Stimme, die sagte: Du erwartest von mir, dich zu retten? Nachdem du mich jahrelang verleugnet hast und den Menschen seit vielen Jahren erklärst, ich würde nicht existieren? Du erwartest, dass ich dich rette? Und der Atheist erkannte, dass etwas geschehen war. Der Bär war in der Bewegung erstarrt. So begann er rationaler zu denken und sagte: Nun, wahrscheinlich wäre das heuchlerisch, wenn ich dich bitten würde, mich zu retten, nachdem ich dich all die Jahre verleugnet habe. Du kannst mich wohl in diesen letzten Minuten nicht gläubig machen. Aber vielleicht kannst du das Wesen dieses Bären ändern. Und die Stimme sagte: So sei es. Das Licht verschwand, die Geräusche im Wald kamen wieder, und der Bär senkte seine Pranke langsam, legte sie auf seine Brust, senkte den Kopf und brummte leise und sagte: Danke für die Mahlzeit, die du mir heute gegeben hast. Und der Bär fuhr fort, sein Mittagessen zu genießen. Nun überlegen Sie wahrscheinlich, wie das zur heutigen Predigt passen könnte. Ich will Ihnen einen Hinweis geben. Der Atheist gelangte an einen Punkt in seinem Leben, wo er erkannte, dass er sich in einer sehr ernsten Situation befand. Seine Zukunft stand auf dem Spiel, sein Leben war in Gefahr, und er fand sich in einer Situation wieder, in der er nicht sein wollte. Hätte er die Wahl gehabt, wäre er nicht dort hineingeraten. Er hat nicht darum gebeten, in dieser Situation zu sein. Ob Sie sich dessen bewusst sind oder nicht, Sie und ich, wir befinden uns ebenfalls in einer sehr ernsten Situation. Unser Leben, unsere Zukunft steht auf dem Spiel. Und wir haben nicht darum gebeten, zu sein, wo wir heute sind. Sie sind berufen worden. Sie sind aus dieser Welt herausberufen worden. Und ich möchte, dass Sie über einige Dinge nachdenken, wie dem Atheisten einige Gedanken kamen und wie Sie in seiner Lage denken würden. Denn ich habe erwähnt, dass wir uns in einer sehr ernsten Situation befinden. Unser Leben steht in einer Weise auf dem Spiel, wie ich glaube, dass wir es nicht wirklich realisieren. Unsere Zukunft steht auf dem Spiel. Haben Sie je in den Spiegel geschaut und sich die Frage gestellt: Warum bist du zu dieser Zeit in dieser Kirche? Haben Sie das jemals gemacht? Ich würde Ihnen empfehlen, das mal zu tun. Und dann beantworten Sie die Frage. Finden Sie die Antworten auf diese Frage. Fragen Sie sich ehrlich: Warum bin ich hier? In dieser Kirche, zu dieser Zeit. Hat Gott mich hierher berufen? Hat Gott mich hierher gebracht? Beruft Gott mich? Oder sind Sie nur zufällig hier, weil Familienmitglieder in der Kirche sind und Sie sind einfach mitgegangen? Wie können Sie wissen, ob Gott Sie beruft? Wie können Sie das wissen? Was bedeutet es, berufen zu sein? Was bedeutet es wirklich, von Gott berufen zu sein? Was geschieht, wenn Gott Sie beruft? Woher können Sie wissen, dass Gott Sie beruft? Wie funktioniert die Berufung? Warum beruft Gott Sie heute? Ich möchte, dass Sie während der Predigt über diese Dinge nachdenken. In der heutigen Predigt möchte ich über unsere Berufung reden, und zwar aus mehreren Gründen. Zum einen ist das Thema der Berufung ein wichtiges biblisches Konzept. Es ist ein wichtiger biblischer Gedanke, denn er offenbart, wie Gott wirkt. Wenn Sie die Beispiele von Berufungen in der Bibel verstehen, können Sie beginnen zu verstehen, wie Gott wirkt. Und die Beispiele in der Schrift unterscheiden sich sehr von dem, wie die Welt glaubt, dass Gott wirkt. In vielen protestantischen Kirchen von heute beginnt man am Ende des Gottesdienstes leise Orgelmusik zu spielen. Und der Prediger sagt etwas wie, wenn du ein Sünder bist und wenn du schlimme Dinge getan hast, dann kann Gott dir vergeben. Und die Orgelmusik wird ein bisschen lauter. Kommt nach vorne und übergebt dem Herrn euer Herz. Und das Ganze wird ein Appell an die Gefühle. Wir werden uns gleich ein paar biblische Beispiele ansehen, die sich sehr davon unterscheiden. Wenn Sie Apostelgeschichte Kapitel 8, 9 und 10 lesen, Apostelgeschichte Kapitel 8, der äthiopische Kämmerer las in der Schrift und kam an Philippus vorbei. Und Philippus fragte ihn nicht, hast du dem Herrn dein Herz übergeben? Es gab keine Orgelmusik, sondern Philippus fragte, verstehst du auch, was du da liest? Verstehst du, was du liest? Und er antwortete, wie kann ich, wenn mich nicht jemand anleitet? Komm her und erklär es mir. Hier wurde der Verstand angesprochen, nicht die Gefühle. In Apostelgeschichte 9 war Paulus auf dem Weg nach Damaskus, um die Kirche zu verfolgen. Und was geschah? Plötzlich erschien ein grelles Licht und eine Stimme erschallte vom Himmel. Stellen Sie sich das vor, Paulus war auf dem Weg nach Damaskus und plötzlich ertönt eine Stimme. Saul, warum verfolgst du mich? Und Saul wurde blind und er wurde für 3 Tage allein gelassen. Keine Orgelmusik, er hatte Zeit zum Nachdenken. Um darüber nachzudenken, was tue ich da eigentlich? Wohin gehe ich? Was passiert in meinem Leben? So hat Gott Paulus berufen. Das war sehr dramatisch. Cornelius in Apostelgeschichte 10 betete und ihm wurde gesagt, geh und triff dich mit einem bestimmten Mann an einem bestimmten Ort. Gott berief Cornelius. Johannes Kapitel 1. Andreas traf Jesus Christus, verbrachte den Tag mit ihm. Dann ging er zurück nach Hause und sagte, Petrus, wir haben den Christus gefunden. Wir haben den Messias gefunden, von dem die Propheten gesprochen haben. Und dann geht Petrus zu ihm und spricht mit Jesus Christus. Wiederum keine Orgelmusik, kein emotionaler Druck, der ausgeübt wird. Gott sprach ihren Verstand an. Ihren Verstand. So berief Gott diese Menschen, manchmal auf dramatische Weise, wie bei Andreas und Petrus, die gesagt haben, wir haben den Christus gefunden. Gott berief diese Menschen. Das Konzept der Berufung, von Gott berufen zu sein, ist ein wichtiges biblisches Thema, das wir verstehen müssen. Und es ist auch ein sehr persönliches Thema zwischen ihnen und Gott. Wo Gott sich in ihren Verstand einschaltet und etwas bewirkt, das werden wir in der Predigt noch besprechen. Und wir müssen verstehen, wie Gott wirkt und was in unserem Leben passiert, sodass wir verstehen und erkennen, wenn es in unserem Leben passiert. Wir haben ja ein paar neue Leute und neue Leute werden dies hören, wenn die Predigt verschickt wird. Und als Person, die neu in die Kirche Gottes berufen wurde, müssen sie verstehen, was in ihrem Leben geschieht und wie Gott mit ihnen arbeiten wird und wie er mit anderen gearbeitet hat. Und wir haben vielleicht auch ältere Menschen in der Gemeinde, die sich niemals diese Fragen gestellt haben. Hat Gott sie berufen? Werden sie von Gott berufen? Wie können sie das wissen? Wie können sie es wissen? Sind sie überzeugt, dass sie berufen sind? Und wir haben vielleicht auch ein paar junge Menschen hier in den Gemeinden anwesend, die diese Predigt hören. Solche, die in der Kirche aufgewachsen sind. Und die besonders müssen sich sehr ernsthafte Gedanken zu diesem Thema machen. Zu dem Thema der Berufung. Denn wenn sie mit der Wahrheit aufgewachsen sind, dann ist es sehr leicht, diese zu verlassen. Ja, ich habe das schon immer gehört. Das habe ich auch schon gewusst. Ihre Herausforderung ist, was sie mit ihrer Berufung tun werden, die sie haben. Was machen sie mit dem Verständnis, das Gott ihnen gegeben hat?
Ich möchte gerne ein paar persönliche Anmerkungen mit Ihnen teilen. Ich kam damals in die Kirche, weil ich in Kontakt gekommen bin mit meinem Bruder. Er besuchte damals die Versammlung bereits für 1 Jahr oder etwas länger. Ich kam nach Hause in den Sommerferien während meines Studiums und er machte sich sozusagen lustig über das, was ich tat. Er war mein jüngerer Bruder und so hatte er meine Aufmerksamkeit. Er gab mir ein paar Broschüren zum Lesen, Was bringt die Zukunft für Amerika und Großbritannien und eine Broschüre, die wir damals veröffentlichten, 1975 in der Prophezeiung. Und was darin stand, machte Sinn. Und so hatte es meine Aufmerksamkeit. Gott hat verschiedene Methoden, um die Aufmerksamkeit von Menschen zu erwecken. Er hatte veranlasst, dass der Dornenbusch brennt, und so war Mose neugierig und wollte wissen, was los ist. Er hatte Moses Aufmerksamkeit und begann damals mit Mose direkt zu reden. Und danach las ich alles, was ich in die Finger bekommen konnte von der Kirche. Ich hörte dem Radioprogramm zu und ich begann dann die Versammlung zu besuchen. Ich glaube, das war in August oder September. Dann ging ich zum Laubhüttenfest und etwa im Dezember bestieg ich einen Bus. Ich lebte damals in Jackson, Mississippi und ich fuhr nach Kalifornien und wollte mir das College ansehen, ob es real ist. Gibt es dort etwas oder ist es dort nur eine Briefkastenfirma? Ich konnte ein paar Unterrichtsstunden beiwohnen, sprach mit Dr. Höh und ich glaube damals auch mit Dr. Meredith. Und etwa 3 Jahre später bewarb ich mich für das Ambassador College und besuchte dann selbst Vorlesungen dort. Und zu dem damaligen Zeitpunkt begann ich zu erkennen, weil ich es im Unterricht hörte, dass Gott Menschen beruft. Gott beruft Menschen. Und ich begann mich selbst zu fragen, woher will ich wissen, dass ich berufen bin? Wie kann ich wissen, dass Gott mich berufen hat? Ich hatte das in Predigten gehört und ich habe die Schriftstellen gelesen dazu, aber niemand hat mir jemals erklärt, was es bedeutet, berufen zu sein. Was beinhaltet die Berufung? Und ich brauchte noch ein paar Jahre, um alle Puzzleteile zusammenzufügen, sodass sich ein sinnvolles Bild ergab. Was ich heute gerne in der Predigt tun möchte, ist darüber zu reden, was eine Berufung ist. Was bedeutet es, berufen zu sein? Woher können Sie wissen, wenn Gott Sie beruft? Und ich möchte auch 7 Gründe besprechen, warum Gott heute Menschen beruft. Ich habe mit vielen Menschen über die Jahre gesprochen und wenn ich neue Leute besuche, dann kommt oft die Frage auf, warum hat Gott gerade mich berufen? Und manchmal mühen wir uns ab und oftmals verschwenden wir viel Zeit darauf, dass wir versuchen herauszufinden, warum Gott uns berufen hat. Ich glaube, mit der Zeit wird es klar werden, warum Gott uns berufen hat. Ich werde Ihnen heute ein paar allgemeine Gründe geben, aber ich kann Ihnen natürlich keine speziellen Gründe für Ihren Einzelfall geben. Aber Gott hat einen Plan und er beruft Leute dazu, einen Teil an diesem Plan zu haben. Und wir müssen auf Gott vertrauen, dass er weiß, was er tut. Wenn Sie einen Titel haben möchten, ich habe meiner Predigt den Titel gegeben, 7 Gründe für Ihre Berufung. 7 Gründe für Ihre Berufung. Während wir durch die Predigt gehen, habe ich noch eine andere Frage, die ich Ihnen stellen möchte, wenn wir dem Ende der Predigt näher kommen. Aber reden wir zuerst über die erste Frage. Was ist eine Berufung? Was bedeutet es, berufen zu sein? Schlagen Sie bitte auf Johannes Kapitel 6. Das sind grundlegende Schriftstellen, die wir nur besprechen und darüber nachdenken müssen. In Johannes Kapitel 6 besprach Jesus Christus einige Dinge, geistliche Angelegenheiten, die er mit seinen jüdischen Zuhörern besprach. Und in Vers 41 heißt es, da murrten die Juden über ihn, weil er sagte, ich bin das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Und sie sagten zu sich, wovon redet er? Das ist Jesus, er wohnt doch gerade um die Ecke. Und er behauptet, etwas zu sein, das vom Himmel gekommen ist. Was ist hier eigentlich los? Sie haben es nicht verstanden. Aber Jesus sah sie diskutieren, und ich sehe das auch manchmal, wenn ich hier eine Predigt gebe. Manche von ihnen schlafen, andere reden, wieder andere machen sich Notizen und manche hören zu. Als Lehrer bemerkte ich dasselbe in den Unterrichtsstunden. Wenn Sie hier oben stehen würden, würden Sie dasselbe bemerken. Und natürlich hört jetzt jeder zu, wo ich das erwähnt habe. Aber Jesus bemerkte, dass sie murrten. Und er sagte, murrt nicht untereinander. Und dann gibt er eine Erklärung in Vers 44. Es kann niemand zu mir kommen. Niemand, kein Mensch kann zu mir kommen. Es sei denn, ihn ziehe der Vater, der mich gesandt hat. Es liegt nicht an Ihnen zu entscheiden, dass Sie Ihr Herz dem Herrn geben möchten. Jesus sagte, ihr könnt nicht zu mir kommen, außer wenn Gott euch beruft. Was bedeutet das, berufen zu sein? Es sei denn, dass Gott in Ihrem Leben eingreift und Ihren Sinn öffnet, dann spricht er einige geistliche Konzepte an und er spricht davon, es sei denn, dass ihr mein Fleisch esst und mein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Das sind geistliche Konzepte. Vers 60. Viele nun seine Jünger, die das hörten, seine geistlichen Konzepte, sprachen, das ist eine harte Rede. Wer kann sie hören? Wir wissen nicht, wovon er redet. Da Jesus aber bei sich selbst merkte, dass seine Jünger darüber murrten, sie stellten Fragen untereinander, sprach er zu ihnen, ärgert euch das? Wie, wenn ihr nun sehen werdet, den Menschensohn auffahren dahin, wo er zuvor war? Was wird sein, wenn ihr seht, dass ich wieder zurück in den Himmel gehe? Das wird euren Verstand übersteigen. Das wird noch erstaunlicher sein, als was ich vorher gesagt habe. Vers 63. Der Geist ist, der lebendig macht, das Fleisch ist nichts Nütze. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, das, wovon ich geredet habe, die sind Geist und sind Leben. Es sind geistliche Konzepte. Und im Grunde sagte er, es sei denn, dass ihr Gottes Geist habt, es sei denn, dass ihr berufen seid, werdet ihr nicht verstehen, wovon ich rede. Vers 65. Darum habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn vom Vater gegeben. Von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Das kommt mir alles spanisch vor. Ich muss morgen wieder fischen gehen. Ich habe noch etwas zu erledigen. Ich verstehe das sowieso nicht, warum das hier geht. Eine Berufung beinhaltet, dass wir fähig sind, den Plan Gottes zu verstehen. Dass wir verstehen können, was Gott tut. Dass wir den Sinn des menschlichen Lebens verstehen. Viele von Ihnen haben wahrscheinlich versucht, Freunde und Familienangehörige zu bekehren. Oder Ihre Nachbarn oder sonst jemanden. Es funktioniert nicht, oder? Sie schauen sie nur fragend an, kratzen sich am Kopf und fragen sich, auf welchem Planeten sie wohl leben. Sie verstehen es buchstäblich nicht. Und das sollte für sie ein Beweis sein, wenn sie es verstehen. Wenn es für sie einen Sinn ergibt. Sie haben dieses Verständnis nicht aus eigener Kraft erreicht. Gott hat ihren Sinn dafür geöffnet, sodass sie beginnen können zu verstehen. Mein Vater war ein Diakon und Ältester und meine Mutter eine Sonntagsschullehrerin. Und ich hatte versucht, ihnen einige Dinge zu erklären. Aber sie schüttelten nur den Kopf. Und sie riefen einen anderen protestantischen Prediger dazu, um meinen Kopf wieder zurechtzurücken. Aber er hat auch nichts verstanden. Wenn ihr Sinn geöffnet wurde, um die Wahrheiten Gottes zu verstehen, das ist ein Wunder. Es ist ein Geschenk, wenn es Sinn ergibt. Nehmt sie das nicht auf die leichte Schulter. Nehmt sie es nicht auf die leichte Schulter. Matthäus 13. Jesus sprach hier mit den Jüngern und diesmal stellte er ihnen einige Fragen. Matthäus 13 beginnt mit Vers 10. Hier gibt es einen weiteren Einblick darin, worum es bei der Berufung geht. Hier heißt es, und die Jünger traten zu ihm und sprachen, warum redest du zu ihnen in Gleichnissen? Er antwortete und sprach zu ihnen, euch ist's gegeben, die Geheimnisse des Himmelreichs zu verstehen. Den Plan Gottes zu verstehen. Zu verstehen, dass Jesus Christus zurückkommt, um eine Regierung zu errichten auf dieser Erde. Gott hat euch die Fähigkeit gegeben, dies zu verstehen. Diesen aber, den anderen Menschen, die um sie herum lebten, die Christus zugehört haben und ihn gesehen haben, diesen aber ist nicht gegeben, das zu verstehen. Es ist ihnen einfach nicht gegeben gewesen. Wenn es ihnen gegeben ist, dann sind sie in eine Situation gebracht worden, um die sie nicht notwendigerweise gebeten haben. Gott hat ihnen den Sinn geöffnet, etwas zu verstehen, was die Welt nicht versteht. Und das sollte niemals auf die leichte Schulter genommen werden. Er hat ihnen die Fähigkeit gegeben, die Wahrheit zu verstehen. Zu verstehen, was die Bibel sagt. Ich erinnere mich, dass ich einmal einen Bibelkurs belegt hatte in der Universität, wo ich war. Und die Bibel machte nicht mehr Sinn, nachdem ich die Klasse beendet hatte, als sie zuvor gemacht hatte. Ich konnte das Buch der Sprüche lesen und das war einigermaßen verständlich, aber der Rest der Bibel war ein großes Geheimnis. Aber nachdem ich einmal in Kontakt gekommen war mit der Kirche Gottes, begannen die Dinge plötzlich einen Sinn zu ergeben. Die Puzzleteile kamen zusammen, denn Gott öffnete meinen Sinn zu jener Zeit. Und so können sie wissen, dass Gott beginnt, mit ihnen zu arbeiten. Johannes 8 und Vers 32. Hier finden wir eine andere Einsicht, um zu zeigen, wie Gott wirkt. Wie Gottes Geist wirkt. Gott wird sie durch seinen Heiligen Geist führen, bis sie getauft sind und ihnen Gottes Geist gegeben wird. Und danach müssen sie Gottes Geist nähren. Aber Gott wird sie führen und in Kontakt mit der Wahrheit bringen. Johannes 8 und Vers 32. Hier sprach Jesus mit jüdischen Zuhörern. Er sagte, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Die Wahrheit wird euch befreien. Andere Übersetzungen sagen, ihr werdet die Wahrheit finden oder ihr werdet die Wahrheit verstehen oder ihr werdet Kenntnis der Wahrheit erlangen. Kenntnis des Planes Gottes, des Zwecks, den Gott verfolgt, der Identität von Nationen in der Prophezeiung, die Wahrheit über viele Dinge. Das wird sie befreien von den Lügen und den Verführungen, die diese Welt durchdringen. Und es gibt viele Prediger und Lehrer heute, die behaupten, Diener Gottes zu sein. Aber wenn sie ihnen zuhören, dann sehen diese Menschen nicht das große Ganze. Sie lieben Jesus, sie lieben Gott und versuchen nette Menschen zu sein, aber sie verstehen nicht die Prophezeiungen. Sie verstehen nicht den wahren Zweck des Lebens. Sie sagen den Leuten, dass sie in den Himmel kommen, auf einer Wolke sitzen. Der Papst erzählte den Menschen kürzlich, sie kämen in den Himmel, um sich an dem schönen Anblick Gottes zu erfreuen. Sie können einfach nur im Himmel sitzen und Gott mit Bewunderung betrachten. Das ist es nicht, worum es in der Bibel geht. Die Bibel vermittelt eine ganz andere Botschaft. Christus kommt zurück auf dieser Erde, um eine Regierung auf dieser Erde zu errichten, an der wir teilhaben können, um die Probleme zu lösen. Wir sollen nicht herumsitzen und Harfe oder Banjo oder sowas spielen und auf einer Wolke sitzen. Das sind sehr unterschiedliche Konzepte. Unterschiedliche Evangelien. Schlagen wir auf 1. Korinther Kapitel 1. 1. Korinther Kapitel 1. Hier spricht Paulus zu der Gemeinde in Korinth. Dies waren Menschen, die in einer sehr umtriebigen Stadt lebten. Wahrscheinlich wohlhabende Leute. Vers 26. Seht doch, liebe Brüder, auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Angesehene sind berufen, sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Er hat heute nicht die Prominenten berufen, nicht die einflussreichen Leute, zum größten Teil. Er beruft einfache Menschen, demütige Menschen, Menschen, die einfältig genug sind, zu glauben, was sie in der Bibel lesen. Und die nicht mit vielen Theorien auftreten und erklären, ja, ich weiß, was es dort heißt, aber in Wahrheit, das ist, was ich glaube, dass es bedeutet. Wenn unser Sinn so funktioniert, dann kann Gott nicht mit uns arbeiten. Ich erinnere mich noch, als ich zum ersten Mal von der Wahrheit erfuhr. Ich war in der Universität und ich setzte mich eines Tages hin, um mit meinem Professor eines Nachmittags über die Bibel zu theoretisieren. Und ich verließ sein Büro und dachte bei mir selbst, das war eine sehr intellektuelle Diskussion. Und ich lief etwa 100 Meter bis zu meiner Studentenwohnung und ich begann zu husten und einen rauen Hals zu bekommen und verbrachte die nächsten 2 oder 3 Tage im Bett. Es war eigentlich kein Grund dafür, etwas derartiges zu bekommen. Und ich denke, dass Gott mir gesagt hat, du brauchst nicht noch mehr solche intellektuelle Diskussionen. Du musst dich auf ein paar grundlegende Wahrheiten konzentrieren. Und ich ging nicht mehr zurück zu diesem Professor, um Religion mit ihm zu diskutieren. Gott hatte mir eine Botschaft mitgeteilt, oder zumindest habe ich das so aufgefasst. Der Professor war sehr interessant und hatte viele interessante Geschichten zu berichten, aber er hat nicht die Wahrheit Gottes verstanden. Und ich denke, dass Gott mir mitgeteilt hat, dass ich nicht viel Zeit mit diesem Mann verbringen musste, in diesem speziellen Umfeld. Besonders nachdem er mich berufen hat, aus diesem Umfeld herauszukommen. Aber Paulus sagte, seht auf eure Berufung. Wie steht es mit Ihnen? Sehen Sie auf Ihre Berufung? Erkennen Sie Ihre Berufung, dass Gott Sie berufen hat, ein Teil von etwas zu sein, Teil von etwas ganz Besonderem zu sein. In 1. Korinther Kapitel 2, beginnend mit Vers 7, dort erwähnt Paulus, wir reden von der Weisheit Gottes, die im Geheimnis verborgen ist. Mit anderen Worten, die Welt versteht nicht, wovon wir reden. Ja, sie verstehen vielleicht einzelne Bruchstücke. Wir reden von der Weisheit Gottes, die im Geheimnis verborgen ist, die Gott vorherbestimmt hat, vor aller Zeit zu unserer Herrlichkeit, die keiner von den Herrschern dieser Welt erkannt hat. Vers 10, uns aber hat es Gott offenbart durch seinen Geist. Das ist der Grund, warum sie ihre Freunde, Nachbarn und Familienmitglieder nicht bekehren können. Wenn Gott sie nicht beruft, dann ist es nutzlos, wenn wir versuchen, diese zu bekehren. Sie können natürlich ein gutes Vorbild sein, sie können Fragen beantworten, die sie vielleicht stellen, aber wenn Gott diese Menschen nicht beruft, dann können sie ihnen dieses Wissen nicht aufzwängen. Sie werden es nicht verstehen. Manche von ihnen, die in der Kirche aufgewachsen sind, fragen sich vielleicht, woher soll ich wissen, dass ich berufen bin? Ich bin in der Kirche aufgewachsen. Woher soll ich wissen, dass Gott auch mich berufen hat? 1. Korinther Kapitel 7. Beachten Sie die Schriftstelle, die hier steht und die wir manchmal erwähnen. 1. Korinther Kapitel 7 und Vers 14. Dort heißt es, wenn ein Mitglied der Familie bekehrt und berufen ist und die andere Person ist es nicht, dann ist die Person, die nicht berufen ist, geheiligt durch den gläubigen Partner. Mit anderen Worten, sie sind auch abgesondert, sie sind etwas Besonderes in Gottes Augen. Denn sie leben zusammen mit einem bekehrten Menschen. Der ungläubige Mann ist geheiligt durch die Frau und die ungläubige Frau ist geheiligt durch den gläubigen Mann. Sonst wären eure Kinder unrein, nun aber sind sie heilig. Ihre Kinder sind etwas Besonderes in Gottes Augen. Sie gehören Gott in diesem speziellen Sinn. Sie waren von Geburt an mit der Wahrheit in Kontakt, in vielen Fällen. Und die Frage kommt dann nur auf, was machen Sie mit dieser Erkenntnis? Was machen Sie damit? Und das bringt es zurück zu der Frage, warum beruft Gott Menschen? Und zu was hat er sie berufen? Dass sie ein Teil davon sein sollen. In der Kirche aufgewachsen zu sein, ist keine Belastung. Das sollte es nicht sein. Sondern es ist eine herrliche Gelegenheit. Es ist eine herrliche Gelegenheit und ich hoffe, wir nehmen das nicht als selbstverständlich hin. 2. Timotheus Kapitel 1. Hier spricht Paulus auch von unserer Berufung. 2. Timotheus, Kapitel 1 und Vers 9. Er hat uns selig gemacht und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem Ratschluss und nach der Gnade, die uns gegeben ist in Christus Jesus, vor der Zeit der Welt. Paulus sagt also, dass wir zu einer heiligen Berufung berufen sind. Es ist ein heiliger Ruf, eine ganz besondere Berufung. Und wir sind nach seinem Ratschluss berufen. Wir müssen also verstehen, dass Gott einen Plan hat. Er hat einen Zweck, den er hier verfolgt, und er hat uns dazu berufen, ein Teil dieses Plans zu werden. Er ist nicht einfach hingegangen und hat gesagt, schauen wir mal, die Person da drüben zum Beispiel, ich mag ihre Frisur oder so etwas in der Art. Nein, Gott beruft keine Person, die nicht die Fähigkeit hat, es mit seiner Hilfe in Gottes Reich zu schaffen. Wenn ihr Sinn heute geöffnet wurde, dann hat Gott sie bereits beobachtet. Und Gott hat sich entschieden, mit ihnen zu arbeiten. Sie sind einberufen worden. Ihnen wurde eine unglaubliche Gelegenheit gegeben, ein Teil des Plans zu sein, den Gott auf dieser Erde verwirklicht. Schlagen Sie bitte auf Römer Kapitel 8. Hier bekommen wir einen kleinen Einblick darin, wozu Gott uns berufen hat, dass wir ein Teil davon werden sollen. Römer Kapitel 8 und ab Vers 14. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, Abba, lieber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wir sind dazu berufen worden, Gottes Kinder zu sein. Söhne Gottes und auch Töchter Gottes, wie es in 2. Korinther 6 und Vers 18 erwähnt wird. Vers 17, sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben, Erben dessen, was Gott uns geben möchte. Und Miterben Christi. Jesus Christus kommt zurück, um auf dieser Erde zu regieren. Und wir wurden zu Miterben gemacht. Wir wurden dazu berufen, mit Christus Erben zu sein. Nicht dazu, auf einer Wolke zu sitzen und Harfe zu spielen, sondern um auf dieser Erde zu regieren. Wenn wir denn mit ihm leiden, damit wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben werden. Wenn Gott ihnen einen verherrlichten geistlichen Leib geben wird, mit dem sie durch Wände gehen können, dann können sie auch auf den Mond gehen, um einen Kaffee zu trinken und dann wieder zurückkommen. Das ist heute Science Fiction, aber Gott wird uns verherrlichen, sodass wir solche Dinge tun können. Christus hat sich nach seiner Auferstehung materialisiert, um sie seinen Jüngern zu zeigen, und dann war er plötzlich wieder verschwunden. Das wird spannend werden. Das ist es, wozu wir berufen sind. Sie haben nicht darum gebeten, ich habe nicht darum gebeten. Ich lief mit 100 Kilometer pro Stunde in eine andere Richtung. Aber Gott hat meine Aufmerksamkeit bekommen und er hat auch ihre Aufmerksamkeit bekommen. Er hat Wege, wie er sie bekommen kann. Und wiederum, was tun Sie mit dieser Berufung? Verzögern Sie sie? Spielen Sie Spiele damit? Oder nehmen Sie diese Berufung ernst? Fassen wir kurz zusammen. Die Berufung ist eine geistliche Gabe, denn Gott öffnet Ihren Sinn und gibt Ihnen die Fähigkeit, die Bibel zu verstehen, seinen Plan zu verstehen, sodass es einen Sinn für Sie ergibt. Der Welt ist diese Gelegenheit nicht gegeben worden, aber Ihnen ist diese Gelegenheit gegeben worden. Einem hier und einem dort und einem dort drüben. Das sind Gelegenheiten, um die wir nicht gebeten haben. Das sind Privilegien, um die wir nicht gebeten haben. Die Gelegenheit, an der kommenden Regierung Gottes, an dem Reich Gottes teilzuhaben und sich jetzt schon darauf vorzubereiten, um sich für eine herrliche Zukunft vorzubereiten. Darum geht es bei der Berufung. Wenn Gott ihren Sinn öffnet, in ihren Verstand eingreift und den Empfänger an ihrem mentalen Fernseher auf die richtige Frequenz einstellt, sodass das Bild klar wird. Dinge, die sie zuvor nicht gesehen haben, nicht verstanden haben, das ist eine Gabe. Das ist eine unglaubliche Gelegenheit. Und es geschieht in ihrem Leben. Sie mögen sich vielleicht fragen, Gott, warum tust du das für mich? Drehen Sie es um. Fragen Sie, was kann ich für dich tun? Wie kann ich dir dienen? Wie kann ich die Gelegenheiten, die du mir gegeben hast, nutzen? Sehen wir uns für den Rest der Predigt nun einige der anderen Fragen an. Warum beruft Gott Menschen? Warum hat Gott sie berufen? Warum hat er ihnen den Sinn geöffnet, um die Wahrheit zu verstehen? Wie ich zuvor erwähnt habe, wir können viel Zeit damit verschwenden, indem wir sagen, ich weiß nicht, solange ich nicht verstehe, warum ich berufen wurde, werde ich einfach warten. Man kann die Rädchen im Kopf drehen lassen und einfach sich keine Sorgen machen. Nein, nehmen Sie den Ball an und laufen Sie los. Wenn Sie einmal erkannt haben, dass Sie das Verständnis bekommen haben, dann schauen Sie nicht zurück, überlegen Sie nicht lange, warum hat Gott mich berufen? Gott wird es ihnen zu seiner Zeit offenbaren. Vielleicht wird das im Reich Gottes sein, wo sie erfahren, jetzt weiß ich warum. Warum alles in meinem Leben schiefgegangen ist. Jetzt weiß ich, was Gott mit mir getan hat. Warum er erlaubt hat, dass ich durch diese Situation gegangen bin oder jene Situation. Gott hat einen langfristigen Plan. Gott hat einen langfristigen Plan. Ich erinnere mich noch, als ich mit ein paar jungen Männern gesprochen hatte, die gerade aus dem Ambassador College gekommen waren, während ich in Mississippi an der Uni war. Sie erzählten mir alles über Ambassador College, während ich die Dinge hatte langsam angehen lassen. Und ich sagte, wisst ihr, ich bin aufgebracht. Warum hat Gott mich nicht berufen, bevor ich all das angefangen habe, wo ich jetzt schon drin stecke? Und sie schauten mich an und antworteten, Gott beruft dich, wenn er dich berufen will. Wir müssen Gott erlauben, mit uns zu arbeiten, um uns für das vorzubereiten, wofür er uns gebrauchen will. Also, warum beruft Gott Menschen? Warum beruft Gott sie? Lassen Sie mich Ihnen 7 Gründe geben, über die wir sprechen werden. Der erste Grund, Gott hat sie berufen, um biblische Prophezeiungen und den Plan Gottes zu verstehen. Um biblische Prophezeiungen und den Plan Gottes zu verstehen. Nun, warum ist das wichtig? Wenn Sie sich ansehen, welche Broschüren die Menschen lesen, was ihre Aufmerksamkeit erweckt, was sie mit der Kirche Gottes in Kontakt bringt, dann sind es in vielen Fällen Broschüren über Prophezeiungen. Es sind Broschüren über Prophezeiungen. Es war die Broschüre »Was bringt die Zukunft für Amerika und Großbritannien?«, die meine Aufmerksamkeit erweckt hat, die mir eine Orientierung gab, dass man tatsächlich begreifen kann, wohin sich die Weltereignisse entwickeln, wenn man einmal die Identität von Nationen in biblischen Prophezeiungen verstanden hat. Ich glaube, diese Broschüre »Was bringt die Zukunft für Amerika und Großbritannien?« war die am meisten verbreitete und am meisten angeforderte Broschüre, die wir über viele Jahre hatten. Denn sie ergibt einen Sinn. Warum hat es sich so ergeben, dass Amerika zur Supermacht wurde, auf beiden Seiten durch das Meer geschützt? Warum? Weil Gott die Nachfahren Josefs dorthin platziert hatte. Und er hat die Dinge so eingerichtet. Diese Broschüre verleiht den Weltereignissen mehr Bedeutung als alles, was ich sonst gelesen hatte. Denn sie ist ein Schlüssel zum Verständnis von biblischen Prophezeiungen. Und sie hat Hunderte, Tausende von Leuten mit der Kirche Gottes in Kontakt gebracht. Biblische Prophezeiungen dienen nicht der Unterhaltung, sondern dazu, die Aufmerksamkeit der Menschen zu erwecken und die Macht Gottes zu offenbaren. Was tat Mose, um die Aufmerksamkeit der Ägypter zu erhalten? Er sagte voraus, er prophezeite, ich werde das Wasser zu Blut verwandeln. Ja klar, Mose, erzähl mir noch eine Geschichte. Was geschah aber 1 oder 2 Tage später? Das Wasser wurde zu Blut. Wer ist dieser Mann? Er hat einmal hier im Palast gewohnt. Woher hat er diese Fähigkeit bekommen? Ich werde Ungeziefer und Frösche kommen lassen. Und zu welcher Schlussfolgerung kamen letztlich sogar die Magier Ägyptens? Legen wir uns besser nicht mit diesem Mose an. Das ist die Hand Gottes. Wir stehen hier der Macht Gottes gegenüber. Gehen wir zurück zu Jesaja Kapitel 46. Wenn wir in Kontakt mit der Kirche Gottes kommen und die Broschüren über Prophezeiungen lesen, die Prophezeiungen erklären und wie Prophezeiungen erfüllt worden sind, dann wurden wir in Kontakt gebracht, nicht mit einem Christibären wie der Atheist, sondern mit einem realen Gott, der Vorhersagen macht und diese dann geschehen lässt. Wie können Sie an ein kommendes Reich glauben, außer wenn Sie glauben, was in diesem Buch, der Bibel, steht? Gott sagt, er wird es erfüllen. Und er wird es erfüllen. Jesaja 46, Verse 8, 9 und 10. Jesaja spricht hier zu Götzendienern, Menschen, die nicht an Gott glauben, Zweiflern. In Vers 8 heißt es, Gedenket doch daran, ihr Abtrünnigen, und nehmt euch zu Herzen. Gedenket des Vorigen, wie es von alters her war. Ich bin Gott und sonst keiner. Ein Gott, dem nichts gleicht. Ich habe von Anfang an verkündigt, was hernach kommen soll, und vor Zeiten, was noch nicht geschehen ist. Ich sage die Zukunft voraus, und ich lasse es geschehen. Die Menschen fragen sich heute, wohin führt die Wirtschaftskrise? Die Bibel spricht an einigen Stellen davon, dass Gott sein Volk plötzlich zu Fall bringt. Plötzlich. Es gibt einige Schriftstellen in Jesaja und einige Schriftstellen in Jeremia, wo Gott sein Volk plötzlich zu Fall bringt. Habakuk erwähnt, wie plötzlich werden aufstehen, die dich beißen, und erwachen, die dich peinigen. Das wird die Menschen erschüttern, wie dramatisch und schnell all dies geschehen wird. Im letzten Teil von Jesaja, Kapitel 46, Vers 10 heißt es, Was ich beschlossen habe, geschieht. Ich werde in Erfüllung bringen, was ich prophezeit habe, was ich vorausgesagt habe. Das ist der Gott, mit dem wir in Kontakt kommen, wenn er unsere Aufmerksamkeit erweckt, uns mit seiner Kirche in Kontakt bringt. Gott hat uns berufen, um uns ein Verständnis dafür zu geben, wer er ist, von der Realität Gottes. Und es geschieht durch solche Prophezeiungen und den Plan Gottes. In 2. Petrus, Kapitel 1, Verse 19 bis 20, kommentiert Petrus: Umso fester haben wir das prophetische Wort. Nun, wir verstehen jetzt nicht alles vollkommen, aber Sie werden in anderen Kirchen keine Predigten hören, wie Sie sie hier hören. Denn Gott hat seiner Kirche ein umso festeres Wort der Prophezeiung gegeben, sodass sie gewisse Dinge sagen kann. Herr Armstrong hat in den 1930er und 40er Jahren gesagt, Deutschland wird aus der Asche wieder auferstehen und Europa wieder anführen. Die Menschen dachten, er spinnt. Woher wusste er das? Er verstand, dass Deutschland gemeint war, wenn es um Assyrien ging. Und Assyrien wird Europa wieder anführen. Daher wusste er es. Die Menschen lachten und machten sich darüber lustig, aber das ist genau, was heute geschieht. Gott hat uns also Einsichten gegeben, die er Billy Graham nicht gegeben hat. Er hat sie nicht in anderen Kirchen gegeben. Sie mögen einzelne Teile davon verstehen, aber sie verstehen nicht das gesamte Bild. Das ist kein Grund für uns, deswegen arrogant zu werden. Uns wurde das Verständnis gegeben, damit wir getrost rufen und nicht an uns halten und dem Volk Israels seine Abtrünnigkeit verkündigen. Und dass wir der Welt zeigen, wohin sich die Ereignisse entwickeln. Und so wird es geschehen. Gott hat sie also berufen, um ihnen ein Verständnis zu geben von seinem Plan und von seinen Absichten, von biblischen Prophezeiungen. Im Prinzip deswegen, damit sie verstehen, mit wem sie es zu tun haben. Mit wem sie es zu tun haben. Und Gott sagte, wenn du mir gehorchst, dann will ich dich segnen. Aber er sagte auch, wenn du mir nicht gehorchst, dann wirst du die Rechnung dafür bezahlen müssen. Und diese Rechnungen werden jetzt fällig. Und wir werden das wahrscheinlich in den nächsten paar Jahren sehen. Ein zweiter Grund, warum Gott Menschen beruft. Gott hat sie berufen, um den wirklichen Zweck des menschlichen Lebens zu erkennen. Den wirklichen Zweck des menschlichen Lebens. Es gibt einen Atheisten in England, Peter Donkins, der einige Bücher geschrieben hat und der im Prinzip sagt, es gibt keinen Grund für die menschliche Existenz. Wir sind nur ein Beutel voller DNA und sie müssen diese DNA beschützen, um die menschliche Rasse fortzupflanzen. Wie aufregend. Wie aufregend. Nein, Gott hat sie berufen, dass sie verstehen können, dass wir Söhne und Töchter Gottes werden können. Dass Jesus Christus unser älterer Bruder ist. Und dass wir wie Gott werden können. Johannes Kapitel 3 und Verse 1 bis 3 erklären, dass wir so wie Gott werden sollen. Und ihn so sehen, wie er ist. Wir werden Miterben sein mit Jesus Christus. Das ist der Zweck des menschlichen Lebens. Gehen wir zurück zu ein paar anderen Schriftstellen. 1. Mose Kapitel 1. Verse 26 und 27. Hier sagte Gott, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Er hat ihnen Hände und Finger und Ohren und eine Nase gegeben und einen Verstand, ein Gehirn, sodass sie denken können, sodass sie verstehen können, sodass sie kreativ denken können, sodass sie Mitgefühl zeigen können, sodass sie um Vergebung bitten können. Er hat uns so gemacht, wie er selbst ist. In Daniel 7 und Vers 27 heißt es, dass die Heiligen herrschen werden. Ihnen wird das Reich Gottes gegeben werden. Das ist ihre Zukunft. Das ist der Grund, warum sie geschaffen wurden. Warum sie berufen wurden. Um sich für diese Zukunft vorzubereiten. Um auf dieser Erde mit Jesus Christus zu regieren. Und ich hoffe, wir nehmen das nie als selbstverständlich hin. Diese Welt braucht eine gerechte Regierung. Sie braucht Personen, die sagen können, dies ist der Weg. Das ist der Weg, den ihr gehen müsst. Offenbarung 5 und Vers 10 erwähnt, dass die Heiligen als Könige und Priester auf Erden regieren werden, als zivile und religiöse Führer auf dieser Erde. Deswegen sind sie berufen worden, um das zu tun. Sie sagen vielleicht, das möchte ich aber gar nicht tun. Aber sie haben nicht darum gebeten. Gott hat sie gefragt. Er hat sie berufen. In Jesaja 65 und Vers 1 heißt es, in einer prophetischen Aussage, ich ließ mich suchen von denen, die nicht nach mir fragten. In Römer, schlagen wir das bitte kurz auf, Römer Kapitel 10, wo Paulus diese Prophezeiung aus Jesaja übernimmt und sie mit der Gemeinde in Rom bespricht. Römer Kapitel 10 und Vers 20. Jesaja aber wagt zu sagen, ich ließ mich finden von denen, die mich nicht suchten, und erschien denen, die nicht nach mir fragten. Und ich schaue auf mein eigenes Leben zurück, und ich war ganz darauf vorbereitet, an einer Medizinschule zu lehren, und ich war völlig darauf eingestellt, beendete das erste Studienjahr, ging zurück nach Hause für das, was ich dachte, was ein zweiwöchiger Urlaub wäre, und ich war bereit, danach wieder zurückzugehen und weiterzumachen. Und mein Bruder rieb mir diese Broschüre unter die Augen, 1975 in der Prophezeiung, und was bringt die Zukunft für Amerika und Großbritannien? Und das hat mich völlig aus der Bahn geworfen. Mein Leben verlief anders von diesem Zeitpunkt an, denn ich sah Dinge, und die Dinge ergaben einen Sinn, sodass ich nicht mehr zurückgehen konnte, um zu tun, was ich davor getan hatte. Sehen Sie, wenn Gott Sie beruft, wenn er Ihre Aufmerksamkeit erweckt und sagt, nein, die Richtung, in die du gehen sollst, ist dort drüben, nicht hier entlang. Wissen Sie, Gott greift in das Leben von Menschen ein, auf diese Weise. Er hat es bei Ihnen getan, deswegen sind Sie hier. Aber Paulus zitiert, ich ließ mich finden von denen, die mich nicht suchten. Es war Gott, der gesagt hat, wie auf diesen amerikanischen Postern für das Militär, I want you. Ich will dich. Nicht mich. Ich will dich. Warum? Wir müssen positiv sein. Gott hat uns berufen, uns den Sinn geöffnet und die Zukunft erklärt und gesagt, schau, du kannst ein Teil davon sein. Du kannst ein Teil davon sein. Er hat auch das Israel im Altertum berufen. Und was sagten sie? Nicht uns. Wir wollen lieber einen König haben wie unsere Nachbarn. Und wir wollen Göttern dienen wie diese Völker dort drüben. Und Gott sagte im Grunde genommen, in Ordnung. Geht in die Gefangenschaft und denkt nochmal darüber nach. Und er wird dasselbe mit den Nachfahren Israels heute machen. Leuten, die denken, sie seien religiös, die denken, sie würden Gott gefallen. Wenn wir das erste Kapitel von Jesaja lesen, wo Gott sagt, eure Feiertage sind ein übler Geruch in meiner Nase. Verehrt mich nicht, wie andere Menschen das tun, indem sie heidnische Feiertage einhalten. Das wird nicht funktionieren. Und ihr werdet den Preis dafür bezahlen müssen. Es ist mir ein Gräuel, ihr könnt das nicht tun. Gott hat uns berufen, damit wir den wahren Zweck des menschlichen Lebens verstehen. Wir sind berufen worden, um König und Priester zu sein. Wir sind berufen worden, um Lehrer zu werden. Jesaja Kapitel 30, Verse 20 und 21. Jesaja sagt hier prophetisch, und dein Lehrer wird sich nicht mehr verbergen müssen, sondern deine Augen werden deinen Lehrer sehen. Im kommenden Reich Gottes wird es sein, dass die Lehrer sagen, dies ist der Weg, den geht. Das ist der Weg, den ihr gehen sollt. Wenn ihr einen anderen Weg geht, wird es nicht funktionieren. Aber wenn ihr diesen Weg geht, der wird funktionieren. Bereiten Sie sich darauf vor, das zu tun? Verstehen Sie den Weg, den wir gehen müssen? Punkt Nummer 2 ist also, den wirklichen Zweck des menschlichen Lebens zu verstehen. Wenn Sie den wirklichen Zweck des menschlichen Lebens verstehen, dann werden Sie ein Ziel haben. Sie haben ein Ziel, das Ihnen Orientierung bietet. Es wird Sie motivieren. Es wird Ihnen Freude bereiten und Ihnen einen Grund geben, zu leben. Warum nehmen sich Menschen das Leben? Weil sie keinen Zweck für das menschliche Leben sehen. Sie fühlen sich elend und sie wollen dieses Elend beenden. Das ist eine Masche des Satans. Er möchte, dass die Menschen glauben, es gibt keinen Zweck für das menschliche Leben. Ich habe einmal in der Universität an einem Programm mitgearbeitet, vor einigen Jahren, mit einer jungen Dame. Sie hatte ihr Studium früh abgeschlossen und so war sie es, die mich lehrte. Und wir arbeiten zusammen an einer Klasse, wo es darum ging, Alkohol- und Drogenmissbrauch vorzubeugen. Und ich erwähnte ihr gegenüber eines Tages, wissen Sie, von dem, was ich gelesen habe, so scheint es, dass die Menschen, die einen Zweck in ihrem Leben sehen, sich viel weniger mit Drogen und Alkohol befassen und ähnlichen schädlichen Verhaltensweisen, weil sie einen Zweck in ihrem Leben sehen, weil sie eine Mission haben, weil sie einen Grund haben, zu leben. Und sie sagte, sie haben wahrscheinlich recht. Und ich sagte, es ist eine Schande, dass wir das nicht sagen können. Und sie sagte, das ist ein biblisches Konzept und das hier ist eine staatliche Schule. Deshalb können wir diese Dinge nicht lehren. So antwortete ich, mit anderen Worten, wir versuchen ein Problem zu lösen, während unsere Hände auf dem Rücken zusammengebunden sind. Sie mochte den Gedanken nicht, aber sie musste zugeben, dass es im Grunde genommen stimmte. Aber Sie können den jungen Menschen in Ihrer Familie, Ihren Kindern, beibringen, dass Gott einen besonderen Zweck für sie hat. Das ist es, was wir hier lesen, in 1. Korinther 7 und Vers 14. Gott hat einen besonderen Zweck für Sie und für alle, die er beruft. Das ist aufregend. Das ist keine Belastung. Das ist aufregend. Es ist ein unglaubliches Privileg, zu verstehen, was der wirkliche Zweck des menschlichen Lebens ist. Denn dann können Sie sich darauf konzentrieren und auf dieses Ziel hinarbeiten. Und das gibt Ihnen Orientierung. Das hält Sie auf dem richtigen Weg. Nummer 3, ein weiterer Grund, warum Gott Menschen beruft, ist, um uns vorzubereiten, zu regieren und zu lehren. Um uns jetzt darauf vorzubereiten, zu regieren und zu lehren im kommenden Reich Gottes. Schlagen Sie bitte Lukas Kapitel 1 auf. Lukas Kapitel 1 spricht von einer der Missionen und einem der Zwecke der Kirche. Hier sprach es von Johannes dem Täufer und was er tun würde. Aber es gibt auch einen prophetischen Aspekt dessen, was hier steht und der in die Zukunft weist. Dort heißt es, denn er wird groß sein vor dem Herrn. Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken und wird schon von Mutterleib an erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und er wird vom Volk Israel viele zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Das ist auch das, was wir heute tun. Und er wird vor ihm hergehen, vor Jesus Christus, als ein Vorläufer, der den Weg bereitet. Im Geist und in der Kraft Elias. Und Herr Armstrong hatte den Eindruck, dass sich das auch auf ihn bezog und auf die Kirche, von der er ein Teil war. Und ich bin sicher, dass es auch auf uns heute noch zutrifft. Zu bekehren die Herzen der Väter zu den Kindern. Dass Familien miteinander versöhnt werden. Menschen zu helfen, Bindungen in der Familie aufzubauen. Und die Ungehorsamen zu der Klugheit der Gerechten. Zuzurichten dem Herrn ein Volk, das wohl vorbereitet ist. Teil unseres Auftrags ist es, ein Volk vorzubereiten, dass es in Gottes Händen zu gebrauchen ist, um mit Jesus Christus zu regieren, wenn er zurückkommt. Christus wird nicht auf die Erde zurückkommen und dann sagen, ah, ich habe vergessen, jemanden bereit zu machen. Ich war so beschäftigt damit, eine warnende Botschaft zu verbreiten, und so haben wir jetzt niemanden bereit. Jetzt müssen wir alles auf Halde legen für ein paar Jahre, bis wir ein Volk bereit gemacht haben. Nein, wir werden jetzt vorbereitet. Warum haben wir Predigten, die 2 Stunden dauern, anstatt nur 15 Minuten? Das sind Lernerfahrungen. Zeiten, in denen wir etwas lernen können. Wir haben nicht viele Rituale und viel Tamtam, wie das Schwingen von Weihräuchergefäßen oder so etwas. Dies hier sind Gelegenheiten, um etwas zu lernen. Es war interessant, durch einige der Kirchengebäude der Waldenser in Norditalien zu gehen und diese mit den katholischen Kathedralen zu vergleichen, durch die ich auch gegangen bin. In Norditalien, in Deutschland, in Frankreich und anderen Ländern. In diesen Kathedralen gab es riesige Altäre und Kronleuchter und alles war sehr überwältigend anzusehen. Wenn man dagegen durch eine Kirche der Waldenser ging, dann gibt es dort ein Podium. Da gibt es einfach nur ein Podium. Denn es waren Versammlungen, wo gepredigt wurde. Man hat in der Versammlung gepredigt. Man hat den Menschen etwas beigebracht. Man hat nicht versucht, sie zu unterhalten. Sie wurden gebildet. So war es zu allen Zeiten in Gottes Kirche. Wir sind berufen, um eine Gruppe von Menschen bereit zu machen. Deshalb haben wir Predigten, deswegen haben wir Bibelstudien, deswegen haben wir einen Bibelfernlehrgang, damit die Leute daheim studieren können, um Lehrer und Erzieher zu werden. Deswegen haben wir den Living Leadership Kurs, um ein Volk vorzubereiten, das fähig ist, zu führen, die Grundlagen des Führens zu verstehen, zu erkennen, worum es dabei geht. Deswegen haben wir ein Führungstraining für Fortgeschrittene, um Menschen vorzubereiten, die führen und leiten können. Deswegen haben wir die Living University begonnen, um Bildungsmaterial bereitzustellen und Bildungsmöglichkeiten zu bieten. Herr Armstrong hatte 3 Colleges gegründet. Warum? Um eine ausgebildete Predigerschaft zu haben. Gebildete Menschen, die Teil des Werks sein konnten. Als die Puritaner nach Amerika kamen, waren sie gerade mal 3, 4 oder 5 Jahre da, als sie die Harvard University gründeten, um für ihre Kirchen ausgebildete Prediger bereitzustellen. Und die Absolventen von Harvard wurden Söhne der Propheten genannt. Entsprechend 1. Samuel, wo Samuel Schulen für Propheten eingerichtet hatte. Gott hat zu allen Zeiten mit Menschen gearbeitet, um sie auszubilden und bereit zu machen, sodass sie ihm und dem Werk Gottes dienen konnten. Kurz noch ein paar Schriftstellen. 2. Timotheus 2, Vers 15. Dort heißt es, bemühe dich darum, dich vor Gott zu erweisen als einen rechtschaffenen und untadeligen Arbeiter, der das Wort der Wahrheit recht austeilt. Neuere Übersetzungen sagen, sei eifrig dabei, das Wort der Wahrheit zu studieren, sodass sie es erklären können. Was interessant war in Bezug auf die Prediger der Waldenser, die in den Alpen ausgebildet wurden, sie gerieten in Diskussionen mit katholischen Priestern und brachten diese an den Rand der Verzweiflung. Denn die Priester kannten die Bibel nicht, aber diese Männer hatten die Schrift auswendig gelernt und waren einige Jahre trainiert worden, um das zu können. Und sie bekehrten Tausende von Menschen in Italien, Südfrankreich und bis hinauf nach Deutschland. Sie konnten etwas bewirken zu ihrer Zeit. Und es wird interessant sein zu sehen, was wir in den kommenden Jahren bewirken werden, wenn wir das Studium von Gottes Wort ernst nehmen, sodass wir es erklären können und sagen können, dies ist der Weg. Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht so sehr bei unserer Arbeit engagieren oder bei anderen Aufgaben, dass wir uns keine Zeit mehr nehmen, die Schrift zu studieren. Das sind Dinge, die wir tun müssen. Und das beinhaltet, dass wir Prioritäten setzen. 2. Petrus Kapitel 3, Vers 18. Dort wird uns gesagt, dass wir an Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilands Jesus Christus wachsen sollen. Wachsen an Erkenntnis. Ach, ich bin jetzt schon 20 Jahre in der Kirche und die können mir nichts erzählen, was ich nicht schon wüsste. Nein, wir täten gut daran zu wachsen, zu lernen. Ich war gerade mit viel Freude daran, den Kurs Überblick über das Alte Testament zusammenzustellen in diesem Semester. Und ich lerne dabei. Ich stelle Materialien zusammen, wie ich es noch nie gemacht habe. Und das ist spannend. Wenn wir wachsen, werden wir uns darauf vorbereiten, zu lehren und zu regieren. Wir sind dazu berufen, uns jetzt vorzubereiten. Manche Leute haben mir erklärt, ich mache mir jetzt keine großen Gedanken um das Bibelstudium. Denn wenn Christus zurückkehrt, werde ich ein Geistwesen sein, einen Geistleib haben und ein neues Gehirn, das besser funktioniert. Ich mache mir dann Gedanken darüber. Gott wird mir all das Verständnis geben. Das ist ein Luftschloss. Das ist ein Luftschloss. Wenn wir jetzt nicht lernen und Gott sehen kann, dass wir bereit sind, uns zu engagieren und anzustrengen, warum sollte er dann in Zukunft in uns investieren? Das ist so, wie die Stimme, die zum Atheisten sagte, du hast mich die meiste Zeit deines Lebens verleugnet, und du erwartest, dass ich dich jetzt rette, dir einen neuen Leib gebe? Wir haben nicht viel miteinander geredet. Du hast deine Nase nicht in die Bibel gesteckt? Wir müssen hier eine Beziehung aufbauen. Wir sind einberufen worden, um Teil eines Werks zu sein. Wir wollen keine Zeit vergeuden und die Dinge auf die leichte Schulter nehmen. Okay, Nummer 4. Wir wurden berufen, um eine Beziehung mit Jesus Christus und Gott dem Vater aufzubauen. Eine persönliche Beziehung. Ich denke, es ist traurig, dass Leute die Kirche Gottes verlassen haben und erklärt haben, wissen Sie, ich hatte nie eine Beziehung zu Gott. Ich hatte nie eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Obwohl ich den Sabbat und die heiligen Tage eingehalten habe und das Passa gefeiert habe. Ich denke, das ist eine sehr traurige Bilanz. Sehr traurig. Ein Christ zu sein bedeutet mehr, als nur am Sabbat in die Kirche zu gehen. Mehr, als nur die heiligen Tage einzuhalten. Es beinhaltet auch, eine persönliche Beziehung zu Gott aufzubauen und mit Jesus Christus. Beachten Sie in Matthäus Kapitel 7. Matthäus Kapitel 7 als Teil der Bergpredigt. Jesus erwähnt hier ab Vers 21, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, nicht jeder, der betet, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, das ist, wenn Jesus Christus zurückkommt, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch noch nie gekannt. Wir standen nie wirklich in Verbindung, haben selten miteinander geredet. Du hast mir selten die Möglichkeit gegeben, mit deinem Sinn zu arbeiten, als du über die Schrift nachgedacht hast, weil du es einfach nie getan hast. Du hast ferngesehen, andere Dinge getan, wir waren nie persönlich verbunden. Wir müssen fähig sein, mit Gott über das zu reden, was uns im Sinn ist, und uns die Zeit zu nehmen, es auch zu tun. David erwähnt in den Psalmen, er betete am Morgen, am Mittag und am Abend. Und auch Daniel betete morgens, mittags und abends, selbst angesichts der Bedrohung, dafür eingesperrt zu werden. Wir wissen, wo Daniel jetzt im Moment ist. Er ist dort jeden Tag. Geht hin, öffnet die Tür, brecht sie ein. Ihr werdet sehen, dass er seinen Gott anbetet. Er tut nicht, was du, König, ihm geboten hast. Wir müssen diese Verbindung zu Gott haben und mit Jesus Christus. 1. Johannes Kapitel 3 erwähnt, dass wir wie Gott sein werden. Wie werden sie wie Gott? Wie werden sie wie Jesus Christus? Indem sie mit Gott reden. Indem sie regelmäßig zu ihm beten. Beachten Sie in Johannes 14. Johannes 13, 14, 15, 16 und 17 beinhaltet, was Christus mit seinen Jüngern beredet hat, in der Nacht, bevor er gekreuzigt wurde. Und er sprach über wichtige Dinge. Dinge, die wir verstehen müssen. In Johannes 14 und Vers 15 sagt Jesus, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Mit anderen Worten, folgt meinen Anweisungen. Haltet den Sabbat und die Festtage ein und redet mit mir regelmäßig. Tretet in Verbindung mit mir. Tut, worum ich euch gebeten habe. Und dann Johannes 15 und Vers 10, wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, wie ich meines Vaters Gebote halte, und bleibe in seiner Liebe. Vers 12, das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Und wenn Gott sie berufen hat, ein Teil seines Werks zu sein, dann bedeutet das, dass sie einen Teil ihres Lebens lassen müssen. Ein Teil ihres Lebens. Um das Evangelium zu predigen, um das Werk Gottes zu tun, um anderen zu dienen. Und manchmal wird es vielleicht auch eine Belastung sein. Aber Gott wird sehen, wo ihre Prioritäten sind. Das heißt, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Wir können Freunde Gottes werden, wie es Abraham war, wenn wir seinen Anweisungen folgen, wenn wir uns auf das Ziel konzentrieren. Ich sage hinfort nicht, dass ihr Knechte seid, denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich gesagt, dass ihr Freunde seid. Denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Durch die Bibel hat Jesus Christus uns den Plan Gottes kundgetan. Das, was Gott hier auf Erden tut, was der Zweck des menschlichen Lebens ist und wie wir teilhaben können an dem kommenden Reich Gottes. Diese Dinge sind für uns verfügbar, wenn wir erlauben, dass Gott mit uns arbeitet. In Philipper 2 und Vers 5 heißt es, ein jeder sei so gesinnt wie Jesus Christus auch. Fragen Sie sich also immer selbst, würde Christus es auch so tun? Würde Christus es auch so sagen? Ist es das, was Gott möchte, dass ich tue? Oder soll ich es anders machen? Wir müssen anfangen, so zu denken, sodass wir anfangen, die Gesinnung Jesu Christi zu entwickeln. Galater 2, Vers 20. Lassen Sie Jesus Christus sein Leben in Ihnen leben. Wenn das unser Ziel wird, ich möchte die Dinge auf Gottes Weise tun, ich möchte die Dinge so tun, wie Jesus Christus sie tun würde, dann werden wir eine Beziehung mit Gott und Jesus Christus aufbauen. Grund Nummer 5, warum Gott sie beruft? Warum hat Gott sie berufen? Warum beruft Gott sie? Nummer 5, um ein Licht und ein Vorbild für die Welt zu sein. Nicht ein Mund, sondern ein Licht und ein Vorbild. Matthäus 5, Verse 13 bis 16. Seien Sie ein Licht. 5. Mose Kapitel 4. Gott hatte die Israeliten im Altertum dazu berufen, ein Licht zu sein, aber sie waren es nicht. Sie haben nicht getan, warum Gott sie gebeten hat. Und sie haben die Quittung bekommen. Sie mussten die Konsequenzen tragen. Gott möchte, dass wir Früchte tragen. Johannes 15, Verse 1 bis 8. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt. Von was für Früchten spricht er hier? Was für Früchte möchte er nicht sehen? Lesen Sie Galater 5. Die Früchte, die er in unserem Leben sehen möchte, sind Liebe, eine selbstlose, aktive Fürsorge, Frieden, mit sich selbst im Frieden sein, um auch mit anderen in Frieden sein zu können. Manchmal betritt jemand einen Raum und alle gehen in Deckung, weil wir uns gehen lassen. Wie Maschinengewehre, verbale Maschinengewehre. Brrrt. Das löst Probleme, aber mit toten Leuten kann man nicht arbeiten. Wir sollen Friedensstifter sein, wurden berufen, dass wir Friedensstifter werden. Dass wir den Weg zum Frieden verstehen. Das sind die Früchte, die Gott sehen möchte. Wissen Sie, wenn wir lügen, wenn wir die Wahrheit beugen, wenn wir nicht tun, was wir tun sollten, wenn wir mit Pornografie spielen oder was auch immer es sein mag, dann betrügen wir uns selbst. Wir betrügen uns selbst. Wenn wir dann kommen und uns in die Versammlung setzen und andernorts diese Dinge tun, dann spielen wir ein Spiel mit Gott und das wird sehr gefährlich. Wir sind dazu berufen, ein Licht und ein Vorbild für die Welt zu sein. Sie können nicht die Früchte des Geistes tragen, Liebe, Freude, Friede, Geduld und so weiter, wenn Sie Gottes Geist nicht haben. Sie können keine Früchte des Geistes tragen, wenn Sie den Geist Gottes nicht haben. Und um Gottes Geist zu empfangen, das ist eines der Dinge, die ich lernen musste. Ich war bereits erwachsen, aber ich erkannte, ich musste getauft werden. Als Erwachsener, nicht als Kind, musste ich bereuen und getauft werden. Musste eine Verpflichtung eingehen. Sie können in der Versammlung sitzen und hoffen, im Reich Gottes zu sein, aber wenn Sie nie eine Verpflichtung eingegangen sind, dann werden Sie nicht dort sein. Wenn Sie ein Auto kaufen möchten, dann können Sie in den Autosalon gehen und in dem neuen Auto sitzen, die Türen auf und zu machen, die Fenster rauf und runter kurbeln, das Auto riechen oder auch eine Probefahrt machen, aber es wird nicht Ihres sein, bevor Sie nicht den Vertrag unterzeichnen und sich zum Kauf verpflichten. Vergeuden Sie nicht die Gelegenheit, die Gott Ihnen gegeben hat. Spielen Sie keine Spiele. Wir sind dazu berufen, ein Licht in der Welt zu sein. Nummer 6. Gott hat Sie dazu berufen, um ein Teil seines Werks zu sein, am Ende eines Zeitalters. Denken Sie darüber nach. Gott hat Sie dazu berufen, Teil seines Werks zu sein, am Ende dieses Zeitalters. Matthäus Kapitel 4, Verse 18 bis 22. Dort hat Jesus seine Jünger berufen. Er hat gesagt, ihr seid Fischer, aber ich will euch zu Menschenfischern machen. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Dass ihr anfangt, auf Menschen zuzugehen, ihnen die Wahrheit Gottes zu erklären und die aufregenden Möglichkeiten für das menschliche Leben darzulegen. Das ist Teil unserer Herausforderung, dass wir lernen, das zu tun und das auf eine effektive Weise zu tun. Matthäus 10, Verse 6 bis 8. Hier gab Jesus seinen Jüngern einen Auftrag. Er sagte, geht hin zu den verlorenen Schafen aus dem Hause Israel. Man kann das nicht tun, wenn man nicht weiß, wo sie sind. Und das bringt uns dazu zurück, wie wichtig es ist, biblische Prophezeiungen zu verstehen und die Identität von verschiedenen Nationen in der Prophezeiung. Matthäus 24 sagt, wir sollen die Welt warnen vor dem, was kommt und die Bedeutung dessen erklären, was heute geschieht. Wir haben die Gesetze Gottes gebrochen. Wir haben Gott vergessen. Wir legalisieren gleichgeschlechtliche Ehen. Wir tun Dinge, von denen Gott sagt, dass sie ihm ein Gräuel sind. Aber wir können nicht verstehen, was mit unserem Land geschieht. Warum gehen wir plötzlich pleite? Warum spielt das Wetter verrückt? Weil wir Gott den Rücken zugekehrt haben. Und Teil unseres Auftrags ist, die Verbindung zu erklären, die Punkte zu verbinden. Es gibt Gründe, warum dies geschieht, weil dies da drüben geschehen ist. Wir sind dazu berufen worden, genau das zu tun. Wir sind eine kleine Gruppe von Menschen und wir haben eine große Aufgabe. Jesus war eine missionsorientierte Person. Gehen Sie zurück und lesen Sie Johannes Kapitel 4 und Verse 31 bis 36. Hier sagten die Jünger so etwas wie, Jesus, du hast hart gearbeitet, mach mal eine Pause. Gehen wir zu McDonald's, chillen wir ein bisschen, gönnen wir uns ein Bier. Aber Jesus antwortete, meine Speise ist die, dass ich tue den Willen dessen, der mich gesandt hat, und vollende sein Werk. Sind Sie missionsorientiert? Ich glaube, die meisten hier in Charlotte sind es, sonst wären sie wohl nicht hier. Denn es ist nicht immer leicht, aber Gott hat uns berufen, dass wir eine Aufgabe erfüllen, dass wir eine Mission vollenden. Sie können in Offenbarung Kapitel 3 und Vers 10 lesen. Schlagen wir das noch auf, bitte. Wir haben noch etwas Zeit. Offenbarung Kapitel 3 und Vers 10. Gott gibt der Philadelphia-Ära eine Verheißung. Und es gibt Zeitalter in der Kirche, durch die es im Laufe der Geschichte geht. Trotzdem, was manche törichte Menschen heute zu glauben scheinen. Offenbarung Kapitel 3 und Vers 10. Weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, weil du weiterhin das Werk getan hast, will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird über den ganzen Weltkreis, zu versuchen, die auf Erden wohnen. Gott verheißt einen Schutz für seine Kirche, die sich darauf konzentriert, das Werk zu vollenden, das zu tun ihr aufgetragen wurde. Nummer 7, der letzte Grund, warum Gott sie beruft. Er beruft sie, um sie zu schützen vor Verführung und Entmutigung. Sie müssen ihre Verteidigungssysteme aktivieren. Sie müssen fähig sein, sich zu schützen. Und sie müssen Gott bitten, sie zu beschützen. Denn es gibt viele Menschen, die es auf das Werk Gottes abgesehen haben und die andere Menschen mit Schmutz bewerfen wollen. In Matthäus 24 heißt es, viele werden kommen in meinem Namen und werden viele verführen. Sie werden in diese Richtung gezogen und in die andere Richtung. Und ich denke, es ist sehr traurig, in der Position, die ich innehabe, sehe ich Menschen, die 20, 30 oder 40 Jahre in der Kirche waren, in manchen Fällen, die herausgezogen werden von dieser Person da drüben oder von jener kleinen Gruppe dort drüben. Und sie verlassen die Gemeinde. Sie sind plötzlich gefangen in ihren eigenen Gedanken, nachdem sie gedient und sich geopfert haben für 20, 30 oder 40 Jahre. Sie werden einfach vom Kurs abgebracht. In manchen Fällen von verrückten Sachen. Sie wissen, heute kann jeder Dorftrottel ins Internet gehen und eine Webseite kreieren. Das Interessante ist, seine örtlichen Nachbarn erkennen ihn als einen Idioten. Aber über das Internet, auf der anderen Seite des Globus, wow, schau dir das an. Und sie verstehen es nicht, wo es herkommt. Aus der Garage von jemandem, aus dem kleinen Arbeitszimmer von jemandem oder was es auch immer sein mag. Die örtlichen Leute haben nichts mit ihm zu tun. Aber auf der anderen Seite des Globus, wow, das sind neue Wahrheiten. Nein, das ist sehr traurig. Es ist wirklich wahr. In 2. Korinther 11 sagt es, dass Satan seine Diener haben wird, die ein anderes Evangelium predigen über einen anderen Jesus und motiviert durch einen anderen Geist. Und uns wird gesagt, dass wir sehr, sehr vorsichtig sein müssen wegen dieser Dinge, weil sie kommen werden. 1. Petrus Kapitel 5. Petrus warnte, haltet eure Augen offen, denn der Widersacher geht um wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Ein brüllender Löwe, der versucht, Menschen zu verschlingen. und wir müssen erkennen, wie ein Löwe aussieht. Manche Leute rennen herum in einem Schafspelz und sie behaupten, keine Löwen zu sein, aber sie sind es. Sie sind Löwen und Wölfe. Aber uns wird gesagt, wir sollen diese Leute erkennen und ihnen widerstehen. Menschen, die Lügen und Gerüchte verbreiten und andere Leute mit Schmutz bewerfen. Sie versuchen, ihre Gedanken in eine falsche Richtung zu lenken. Weg von der Vision, von dem Gesamtbild. Sie sind berufen, ein Teil eines Werks zu sein, das inzwischen 500.000 Zeitschriften pro Monat verteilt. Das tut man nicht einfach in seinem Wohnzimmer. Das braucht ein Team, um so etwas zu tun. Wir haben jeden Monat 125.000 Personen, die Webseite besuchen. 125.000. Und fast 1 Million Personen sehen unsere Werbung im Internet jeden Monat. Das ist es, woran sie teilhaben. Und das Fernsehprogramm erreicht jeden Monat Tausende von Menschen. Vor 2 Wochen hatten wir in Atlanta bei dem öffentlichen Bibelvortrag mehr neue Besucher, als wir Geschwister in der Gemeinde haben. Auf das müssen wir uns konzentrieren und nicht auf den Schmutz, den andere Menschen um sich werfen. Seien Sie sich nur bewusst, dass es da sein wird. Das ist ein Teil davon, dass wir bemerkt werden. Aber wir müssen uns konzentrieren auf das große Ganze, auf die Vision. Wir müssen uns konzentrieren auf die Realitäten. 2. Petrus Kapitel 2. Petrus spricht über falsche Propheten. Es gab schon falsche Propheten und es werden falsche Propheten kommen. Unter euch, die Wahrheit verdrehen, die sich lustig machen über die Wahrheit und diese verwerfen. Geschwister, in der Predigt heute haben wir davon gesprochen, was eine Berufung ist. Denken Sie nur darüber nach. Die Berufung ist eine besondere Gelegenheit, die Gott wenigen Menschen heute gibt, dass sie die Wahrheit verstehen können, so dass sie anfangen können, sich auf das kommende Reich Gottes vorzubereiten, so dass sie eine Orientierung und eine Mission in ihrem Leben haben. Sie können den Zweck des menschlichen Lebens verstehen, sie können sich darauf vorbereiten, zu lehren und zu regieren. Gehen Sie zurück und denken Sie über diese Dinge nach. Das ist es, worum es bei der Berufung geht. Und ich möchte nun schließen mit einer letzten Frage, da wir darüber gesprochen haben, was eine Berufung ist und warum Gott Menschen beruft. Meine letzte Frage an Sie heute, und diese betrifft Sie persönlich. Was tun Sie mit der Berufung, die Gott Ihnen gegeben hat? Was tun Sie mit der Berufung, die Gott Ihnen gegeben hat? In Lukas Kapitel 12 und Vers 48, ich habe meinen Jungs diese Schriftstelle oft unter die Nase gerieben, dort heißt es, wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Sie sind berufen worden und ihnen wurde ein Verständnis gegeben von der Wahrheit. Jesus sagte, dass es der Welt nicht gegeben ist, zu verstehen, was sie verstehen können. Und Gott erwartet, dass wir etwas damit tun. Er hat ihnen etwas sehr Wertvolles gegeben. Und sie können durch das Gleichnis von den anvertrauten Pfunden oder Zentnern gehen, in Matthäus 25 und Lukas 19. Manchen sind 5, manchen 10, manchen 1 gegeben. Die Leute, die Frucht tragen, die ihre Pfunde verdoppeln, erhalten einen Lohn. Diejenigen, die sie vergraben, nicht nutzen, sie als selbstverständlich hinnehmen, werden sie verlieren. Das ist keine Drohung, nur etwas, woraus wir lernen müssen. Uns wird auch in Matthäus 22, Vers 14 gesagt, dort heißt es, viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Viele sind berufen, aber nur wenige auserwählt. Das klingt fast wie ein Widerspruch in den Begriffen, aber wenn Sie darüber nachdenken und wenn Sie die alten Jahrbücher vom Ambassador College ansehen, nehmen Sie einen Stift und streichen Sie die aus, die nicht mehr da sind. Und sie werden etwa 50% durchstreichen müssen. Menschen, die nicht auf Kurs geblieben sind. Sie waren da, saßen in den Versammlungen, saßen in den Klassen und in manchen Fällen lehrten sie auch Klassen und gaben Predigten. Sie sind weg, weil sie nicht auf Kurs geblieben sind. Viele sind berufen, aber nur wenige sind auserwählt. Es gibt eine Parallelstelle in Offenbarung 17, Vers 14, wo es heißt, dass die Heiligen, die mit Jesus Christus zurückkehren, diejenigen sind, die berufen, auserwählt und gläubig sind. Sie wurden berufen und ich denke, sie sind auserwählt, weil sie gläubig geblieben sind. Sie sind auf Kurs geblieben. Sie haben Frucht getragen. Sie haben vermehrt, was Gott ihnen gegeben hat. Was tun Sie mit Ihrer Berufung, die Gott Ihnen gegeben hat? Schauen Sie in den Spiegel, wenn Sie heimgehen oder wenn Sie morgen früh aufstehen. Schauen Sie in den Spiegel und stellen Sie sich die Frage, wurde ich berufen? Und dann beantworten Sie die Frage, woher weiß ich, dass ich berufen wurde? Weil Sie die Wahrheit verstehen, der Plan Gottes ergibt einen Sinn. Nutzen Sie diese Gelegenheit. Gott hat Ihnen den Ball zugespielt, wie ein Spieler beim Football. Sie haben den Ball. Laufen Sie damit los. Ich möchte Sie ermutigen, laufen Sie los. Lassen Sie niemanden Ihre Krone nehmen. Bringen Sie Früchte hervor, mit der Wahrheit, die Gott Ihnen anvertraut hat. Schätzen Sie Ihre Berufung, so dass Sie bereit sein können, wenn Jesus Christus zurückkehrt, um die Krone in Empfang zu nehmen, die er Ihnen geben möchte, weil er Sie aus diesem Grund berufen hat. Denken Sie darüber nach.